Willkommen beim Philosophy Club. Wir haben heute wieder eine richtig geniale Frage. Es ist eine pastorale Frage, es ist eine lebensnahe Frage. Und die Frage, Daniel, ist: Ich fühle Gottes Liebe nicht. Was soll ich tun?
Sehr großes Thema.
Ja.
Also in der Seelsorge wahrscheinlich eines der häufigsten Themen mit.
Ja.
Und ich kenne diese Zeiten auch.
Hm.
Ja. Und für mich war es am schwersten zu akzeptieren, weil wir in unserer westlichen Welt so auf Gefühlsduselei geprägt sind, Liebe nicht als ein Gefühl zu verstehen.
Hm. Nicht nur.
Nicht nur, genau, nicht alleine, aber als alleinstehend. Und grundsätzlich ist das Bedürfnis danach, die Liebe zu fühlen, etwas völlig Natürliches und Menschliches und, wie ich finde, sehr Wichtiges.
Ja.
Denn ich glaube, jemand, der dieses Bedürfnis nicht hat, hat ein viel größeres Problem als derjenige, der das Bedürfnis hat.
Ja.
Denn es sind normalerweise Narzissten, die das Bedürfnis nach Geliebtsein nicht so offensichtlich haben, sondern sie wissen, dass sie geliebt sind, sozusagen. Ja. Aber in den Zeiten, wo es zum Beispiel solche Wüstenzeiten waren, man muss sich immer an so ein arabisches Sprichwort denken. Das Sprichwort sagt: In der Wüste spricht Gott zu dir. Und als ich diese Wüstenzeiten so hatte und ich wirklich am liebsten so geschrien hätte: mein Gott, hast du mich verlassen?
Ja.
Waren es oft Zeiten, wo Gott mir gerade zeigen wollte, dass er für mich ist und mit mir ist.
Ja.
Das konnte bedeuten, dass ich konkret mehr ins Gebet gehen sollte.
Ja.
Es konnte konkret bedeuten, mehr in seinem Wort zu lesen.
Ja.
Und nicht so sehr auf Gefühle, die leicht manipulierbar sind, zu gehen. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung und habe Verkaufstraining gemacht ohne Ende. Und man lernt da auch, Menschen zu manipulieren.
Hm.
Ein guter Verkäufer manipuliert jemanden.
Ja.
Ich sage bewusst manipuliert. Das Wort ist eigentlich ein neutrales Wort.
Mhm.
Manipuliert verstehen wir heute negativ.
Ja.
In seiner eigentlichen Wortbedeutung ist es aber neutral. Und man geht als guter Verkäufer immer auf Gefühle. Also wenn ich dir jetzt was verkaufen will, sage ich dir, jetzt kurz vor Weihnachten, und ich muss dir einen Kochlöffel verkaufen. Das habe ich echt in meiner Ausbildung gehabt. Dirk, stell dir vor, du machst den Ofen auf und nimmst diesen Holzlöffel und der Bratenduft geht in deine Nase und du nimmst mit diesem Holzlöffel und gehst mit der Soße über die Gans drüber. Stell dir vor, wie der Duft in die Nase steigt. Ich arbeite damit, stell dir vor.
Ich nehme den Löffel.
Genau. Und erzeuge in dir etwas.
Ja.
Und in diesen Verkaufstrainings lernst du wirklich, das auch Gefühle in jemanden hervorzurufen.
Ja.
Und man sagt in der Seelsorge, Gefühle sind gute Diener, aber schlechte Herren.
Mhm. Sehr gut.
Und eines hat mir da mal so richtig die Augen geöffnet. Das war aus dem 1. Johannesbrief der Vers: Seht, welche Liebe Gott für uns hat, nicht fühlt.
Ja.
Und wenn wir gerade schwere Umstände haben, beruflich, privat, was auch immer, dann fühlt man auch andere Dinge nicht, aber man hinterfragt nicht gleich.
Ja.
Und dennoch gibt es aber Dinge, die uns davon abhalten können, Gottes Liebe zu fühlen, wahrzunehmen. Und das sind drei Sachen, die ich dann gerne ansprechen möchte. Das eine ist einmal Minderwertigkeit. Das ist eines der häufigsten Probleme, der Glaube, ich bin nicht liebenswert.
Okay.
Und wenn ich nicht liebenswert bin, na, dann kann Gott mich ja auch nicht lieben.
Das heißt, du würdest sagen, dass, was wir manchmal denken, dass das so Gottes objektive Liebe, die man auch spüren kann, davon abhängig ist, wie sehr ich sie spüre, welches Selbstwertgefühl ich habe?
Ich meine es manchen, also in vielen seelsorgischen Gesprächen und Gebeten auch, so einen Schlüssel manchmal entdeckt zu haben.
Okay. Ne?
Dass also wirklich Menschen sich selber so ablehnen und auch wirklich auch bewusst sagen, mich kann man nicht lieben.
Ja.
Ja? Ich erinnere mich, also viele Sachen erlebt, aber ganz spontan fällt mir eine Frau ein, für die ich mal einen sehr, sehr starken prophetischen Eindruck hatte. Die war das erste und einzige Mal in ihrem Leben in den Gottesdienst.
Mhm.
Und mich hat es da regelrecht durchfahren und ich habe zu der Frau was gesagt, einen prophetischen Eindruck. Und die hat dann im Gebet ihr Herz geöffnet und ganz, ganz traurige Sachen erzählt. Tief sitzende Minderwertigkeit. Mhm. Und sie sagt, jemanden wie mich kann man nicht lieben, auch kein Gott.
Ja. Ja.
Dass dieses Aufbrechen dann, das kann dann auch, klar ist Gott von uns nicht abhängig, aber es ist häufig ein Hindernis.
Ja.
Ja?
Ich habe bewusst nochmal nachgefragt, mhm, weil ich denke, das ist eine Offenbarung. Ja. Mhm. Wir denken manchmal, ich muss doch Gottes Liebe spüren, mhm, weil ich höre ja, er liebt mich. Und wenn ich es nicht spüre, muss irgendwas nicht in Ordnung sein mit ihm. Mhm. Vielleicht liebt er mich dann nicht.
Ja.
Aber es ist interessant zu wissen, sag mal so, dass andere Umstände, andere psychologische,
ja,
seelsorgerliche Aspekte dazu beitragen, ohne dass irgendwas verkehrt ist,
ja,
dass ich mich nicht geliebt fühle. Also ich meine, ich lasse dich gleich weiterreden, mhm, aber ich meine, das, was so objektiv manchmal ist, wenn ich mal schlecht schlafe, ja, oder mehrere Nächte schlecht schlafe, ja, je länger ich schlecht schlafe, umso weniger fühle ich Gottes Liebe.
Ja, ja.
Hat aber relativ wenig damit zu tun, wie, ja, sehr Gott mich liebt, sondern ich brauche einfach mal eine Mittagsschlaf oder genau, wie auch immer.
Ja.
Genau.
Also in den ganzen seelsorgerlichen Gesprächen, die ich in den letzten Jahren hatte, war das aber eines der Gründe auch, mhm, mit gewesen. Auch Selbstverdammnis. Mhm. Ja. Selbstverdammnis, mhm, ist natürlich einer der Sargnagel, wo, mhm, man dann aber den rausziehen kann. Mhm. Das zweite ist das ganze Gegenteil. Mhm. Eine Selbstverliebtheit. Mhm. Also meine persönliche Meinung ist, dass wir in einer ziemlich narzisstischen Gesellschaft leben, mhm, die auch durch soziale Medien ziemlich, mhm, stark befeuert wird, wo man für jeden Quatsch jede Menge, mhm, Daumen und Likes bekommt. Aber jemand, der von sich aus selbst überhöhtes Bild hat, mhm, und sich für das Nonplusultra hält und sagt, Mensch Gott, hast du einen Sahnetag gehabt, wo du mich geschaffen hast, mhm, ja? Wie soll jemand, der so von sich, der so selbstverliebt ist, mhm, eine Liebe annehmen,
ja,
das können?
Ja.
Das ist wieder das andere Extrem.
Ja.
Ja.
Vor allen Dingen, weil Liebe viel mit Gnade zu tun hat.
Richtig.
Das ist eine gnädige Liebe.
Es ist immer unverdient.
Wenn ich der Überzeugung, ja, bin, ich brauche keine Gnade oder so.
Ja.
Kein Wunder, dass ich Gottes gnädige Liebe nicht spüre.
Ja, also Liebe ist immer unverdient, ist immer etwas, was man empfängt. Wenn, mhm, ich aber denke, ich habe es verdient und, mhm, hey, ich bin so klasse, ja, mich muss man da lieb haben, ja, na gut.
Ja, okay.
Und das Dritte ist, was mir auffiel in vielen Gesprächen, dass Enttäuschungen in Liebesbeziehungen, mhm, gescheiterte Beziehungen, Scheidung oder auch Trennung vom eigenen Partner, mhm, aber auch traumatische Scheidungserlebnisse bei Eltern,
ja,
die zu einem Mangel an Glauben, an Liebe, an das, an Liebe an sich,
ja,
geführt haben. Auch das manchmal, mhm, so tief reinwirkt auf das Unterbewusste, dass man an so ein, ich sage jetzt mal, Konzept, ja, wie Liebe gar nicht glaubt.
Ja.
Weil man hat sie selbst oder bei nahestehenden Menschen, ja, als gescheitert erlebt. Man ist vielleicht sogar betrogen worden.
Ja.
Das ist ja auch ein ganz tiefer, heftiger Stachel, mhm, der an ein geliebt sein, ein geliebt werden, mhm, ganz tiefe Spuren hinterlässt, ja, und auch da, ja, aufgearbeitet werden sollte. Mhm. Das sind die drei Sachen, wo ich sage, dass da vielleicht, ja, bei solchen Leuten, die dieses Problem haben, zumindest mal beleuchtet werden,
ja,
sollte.
Ja, cool.
Aber wichtig ist zu sehen, was hat Jesus für uns getan,
ja,
und nicht, was fühlen wir dabei.
Ja. Ja?
Ja. Schau mir aufs Kreuz, dann sehe ich Gottes Liebe.
Ja.
Und das ist das Wichtigste, ja, gerade in den Zeiten, wo man ja Wüstenzeiten, ja, hat. Ja.
Ich denke, Daniel, das ist ein guter Spiegel, so wie wir heute denken und denken, wie wir Wahrheit erkennen. Also da hat es einen regelrechten Umbruch gegeben. Erst in wenigen Jahren, wenigen Jahrzehnten, dass man so viel Wert darauf gelegt hat, dass man Wahrheit erfüllt.
Ja.
Währenddessen Generationen und Generationen von Christen und Nichtchristen nicht gefragt haben, fühle ich die Wahrheit, sondern sie Wahrheit als etwas gesehen haben, was auf objektive Tatsachen gegründet ist, die erstmal unabhängig von meinen Gefühlen sind. Und das ist das Tolle und das ist der Rat, den ich geben würde und das ist so dein letzter Punkt gewesen. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich fühle Gottes Liebe nicht, würde ich sagen, macht überhaupt nichts. Weil das ändert überhaupt nichts an der Tatsache,
ja,
dass Christus sein Leben am Kreuz für dich gestorben hat. Am Kreuz gegeben hat, dass, ja, er an dich gedacht hat, als er Sühneopfer für dich war,
ja,
und dass er für dich siegreich auferstanden ist und dass er in deinem Leben triumphiert. Und genau. Christus fühlt seine Liebe über dich, ja, ob wir die jetzt spüren oder nicht. das ist, ja, ich würde einfach mal sagen, Stress raus.
Ja.
Weil gerade in dem Augenblick, wo ich sage, ich fühle Gottes Liebe nicht. Ja? Da muss irgendwas verkehrt sein. Ja?
Richtig.
In dem Augenblick verkrampfe ich auf so eine Art und Weise, ich kann gar Gottes Liebe überhaupt nicht mehr spüren, ja? Weil mein Radar geht nur in die Richtung, was ist falsch mit mir, was läuft in meinem Leben schief, wo ist Gott, etc. etc. Sonst würde ich sagen, einfach mal entspannen.
Ja. Und vor allen Dingen wir Deutschen oder unsere Leistungsgesellschaft neigen dann zum Aktionismus, ich muss was tun.
Ja, ja.
Ich muss was machen, damit ich dieses Gefühl bekomme.
Ja.
Ja, noch mehr Bibel lesen, noch mehr Gebet. Ist ja alles nicht verkehrt.
Ja, ja.
Aber in dem Moment verlasse ich den Weg der Gnade, der unverdienten Liebe auch.
Es ist auch nicht verkehrt. Es ist auch nicht verkehrt, zu Gott zu kommen und zu sagen, hey, ich spüre dich nicht mehr.
Ja.
Wo bist du eigentlich?
Ja.
Liegt's an mir? Also es könnte ja sein. Ja?
Ja.
Also man könnte ja mal sagen, durchforsche mich, durchleuchte mich.
Richtig.
Gibt's irgendwas, was sonst trennt oder so. Aber in dem Augenblick, wo nichts kommt und wo keine objektive Überführung über tatsächliche Sünden kommt, kann ich das loslassen und kann sagen, es liegt nicht immer nur noch daran, dass irgendwas mit mir nicht stimmt oder das, was mit Gott nicht stimmt, wenn ich seine Liebe nicht spüre.
Ja.
Mir fallen noch zwei Sachen ein, die vielleicht sehr interessant wären. Erstens, es wird von der Liebe Christi für uns wird im Neuen Testament immer in der Vergangenheit gesprochen. Also das heißt, immer derjenige, der uns geliebt hat.
Genau.
Und es ist die Referenz zum Kreuz. Mhm. Bis auf eine Sache, in Offenbarung Kapitel 1, deshalb habe ich vor uns geblättert, als du angefangen hast. Wieso nehme ich gerade ein, als du gesprochen hast? Da heißt es, derjenige, der uns liebt und der uns gewaschen hat mit seinem Blut. Und hier hast du die Kombi. Ja? Das heißt nicht, auch derjenige, der jetzt muselige Gefühle für dich hat, sondern derjenige, der hier, was hier gemacht wird in Offenbarung 1, Vers 5 und 6. Hier wird diese historische Tatsache, der liebe Christi am Kreuz, gewaschen im Blut, verknüpft mit seiner gegenwärtigen Liebe. Mhm. Und was Johannes schreibt, ist derjenige, der dich damals geliebt hat, der hat seine Meinung nicht geändert, sondern der liebt dich immer noch mit der gleichen und rettenden Liebe.
Absolut.
Absolut.
Ja, genau. Ja. Von daher, nichts Schlimmes, wenn man sie nicht fühlt, wie du schon sagst. Aber man darf ruhig gerne darum beten. Das ist überhaupt kein Akt, das ist überhaupt nicht schlimm. Und vielleicht ist es auch hilfreich, dass Gott so solche Zeiten bewusst manchmal auch zulässt.
Ja.
Und damit wir uns wieder mehr ihm zuwenden. Also ich habe es manchmal sogar erlebt, da war das so krass, diese Leere. Und wenn ich dann so gesagt habe, Mensch, oh Gott, bist du überhaupt noch da?
Ja.
Dann kam auf einmal dieses, hey, ich hab dich lieb oder so. Also es ist manchmal so ein bisschen dieses Neue nochmal neu ausrichten. Dieses Neue nochmal neu fokussieren, nochmal neu suchen. Und dann wird man nicht enttäuscht, definitiv nicht.
Ja. Und was mir auch noch eingefallen ist, im 1. Johannes, als eine meiner Lieblingsbibelstellen, 1. Johannes Kapitel 3, schreibt Johannes, hieran werden wir erkennen, und das ist das, was er eben gerade geschrieben hat, nämlich, dass wir die Brüder lieben. An der Brüderliebe werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Und das ist interessant. Das Wort zur Ruhe bringen ist das griechische Wort patho, was so viel wie heißt, wir werden unser Herz überzeugen. Wir werden unser Herz sozusagen, wir werden Überzeugungsarbeit leisten müssen. Das heißt, was Johannes hier schreibt, er sagt, manchmal muss unser Herz überzeugt werden. Ja? Mhm. Wir fühlen nicht automatisch die Wahrheit. Ja. Und in dem Falle bedeutet es, wir fühlen uns verdammt. Wir fühlen uns schlecht, weil wir denken, was für ein miesepetrischer Christ ich bin. Mhm. Und dann sagt Johannes, geh mal einen Schritt zurück, liebst du praktisch die Brüder? Ja, das heißt, setzt du dich im praktischen Wohlergehen für deine Gemeindegeschwister ein? Zum Beispiel Gemeindedienst, wie auch immer.
Ja.
Oder Sylvie, die jetzt die Kamera macht. Ja.
So.
Und wenn ich sage, ja, mache ich, dann sage ich, okay, dann sprich zu deinem eigenen Herzen, überführe dein eigenes Herz, indem du sagst, die Sachen sind in Ordnung. Ich bin in der Wahrheit, ich gehöre zu Christus, ich bin sein, die Welt ist in Ordnung.
Ja.
Und dann sagt er folgendes, im nächsten Satz, dass unser Herz zur Ruhe kommt. Und falls es dann immer noch nicht zur Ruhe kommt, im Vers 20, weil das passiert auch manchmal, ich gucke mein eigenes Leben an und sage, wenn wir jetzt von der Realität sprechen, ja, ich bin nicht sündlos, ich habe immer noch eine sündhafte Natur, mit der ich kämpfe, aber im Großen und Ganzen kann ich eigentlich nur, wenn Jesus vor mir stehen würde, wie wenn er vor Petrus stehen würde, würde ich einfach nur sagen, Jesus, du kennst meine Schwachheit, aber ich liebe dich. Und trotzdem verdammt uns unser Herz. Und trotzdem, wenn wir unser Leben objektiv nach den Kriterien angucken, glaube ich die Wahrheit, habe ich Brüderliebe, lebe ich den entsprechenden ethischen Geboten, im Großen und Ganzen, ja. nie fehlerlos,
ja.
Sondern folge ich Christus aufrichtig nach. Dass selbst dann, wenn alle Sachen in Ordnung sind, mein Herz mich trotzdem noch verdammt. Und dann sagt Johannes, wenn unser Herz uns verurteilt, pass mal auf, Gott ist größer.
Ja,
Gott ist größer als unser Herz.
Einer der besten Stellen. Ja.
Der weiß die Sachen. Ja. Der weiß die Sache. Ja.
Ja.
Und der weiß, dass du ihn liebst. Und der weiß auch, dass die Welt in Ordnung ist. Und manchmal ist es einfach so. Dann gehen wir einfach weiter. Und ja, Gott wird schon an unserem Herzen früher oder später arbeiten, dass die Verdammnis, das Verdammnis ja. weggeht.
Genau, denn es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind.
Ja.
Das ist so
absolut.
Sicher.
Absolut. Und ob ich mich verdammt fühle oder nicht.
Ja, ist wurscht.
Ja. Ja.
Und das ist eine sehr gute Nachricht, eine sehr gute.
Ja. Ja.
Reicht, noch, oder? Ja, vielleicht noch eine Verabschiedung.
Ja. Mit einem Gebet.
Mit einem Gebet.
Wir finden auch ein gutes ein.
Ja, dann lass uns doch mal, lass uns mal zusammen beten.
Ja. Mhm. Ja, himmlischer Vater, auch wenn es nicht notwendig ist, in dem Sinne, dass wir deine Liebe fühlen müssen, ist es dir ein Herzensanliegen, dass wir in Gnade verwurzelt sind, dass wir in der Liebe verwurzelt sind. Und deshalb hast du dieses Gebet gebetet in 2. Korinther 13, 13. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und das beten wir für euch, die ihr zuhört und zuschaut, dass die kostbare Gnade unseres Herrn Jesus, die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes spürbar mit euch ist.
Und ich muss gerade so wieder an diese Wüste denken, die, wenn es regnet, erblüht und überhaupt nicht wie eine Wüste aussieht.
Ja.
Und ich bete, Jesus, dass du diesen Personen, die das betrifft, die deine Liebe nicht spüren, dass du mit so einem richtigen Regenschauer kommst und dass sie aufblühen, dass sie deine Liebe mal erleben, dass sie nicht das nicht nur intellektuell für sich mal annehmen, sondern ich bete wirklich, dass du diesen Personen begegnest, dass du sie mal so richtig in den Arm nimmst und sie mit deiner Liebe so flutest, wie eben der Regen, die Wüste und danach alles grün ist. Danke, dass du das tun möchtest. Danke, dass du uns in diese Zeiten hineinführst, damit wir dich immer wieder neu suchen. Und danke, dass du diesen Personen begegnen wirst und du sie fluten wirst mit deiner Liebe. Amen.
Amen. Amen.